Wir fangen wieder an mit
dem Vater unser.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang war, so auch jetzt und alle Zeit.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute wollen wir den zweiten Teil der Heiligen Messe genauer anschauen. Und wieder warne ich ein bisschen davor, es könnte länger dauern, weil es sehr schwierig ist, ich tue mich zumindest schwer, mich da kurz zu halten. Man kommt in Schwärmen sozusagen. Und es ist so reich an Dingen, die man entdecken kann, dass man sowieso nur eigentlich wieder sehr oberflächlich darüber reden kann. Aber vielleicht macht es Lust und Freude an mehr, dass man sich wirklich auch selbst damit beschäftigt, was die Liturgie der Kirche uns eigentlich aufzeigt, was sie uns darstellt. Ich erinnere daran, ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, dass die Feier der Heiligen Messe wirklich nichts weniger ist, als dass man die himmlische Wirklichkeit erlebt, dass man wirklich in das Leben Gottes selber eintaucht. Das ist das Wesen der Heiligen Messe, dass das Opfer Jesu gegenwärtig wird. Ganz besonders kann man das natürlich sagen vom zweiten Teil der Heiligen Messe, nämlich der Eucharistiefeier, wo das Opfer selber dargebracht wird. Es wird auf unblutige Weise gegenwärtig gesetzt, aber wenn man sich überlegt, was das Opfer Jesu Christi ist, ist es nichts anderes und nichts weniger, als dass der Sohn Gottes sich im Heiligen Geist an den Vater verschenkt. Er tut das als Mensch, er tut es am Kreuz, aber es ist wesentlich dasselbe, was das Leben Gottes immer schon ausgemacht hat, vor aller Zeit. Dass der dreifaltige Gott so ein Leben führt, wo sich der Sohn an den Vater verschenkt, nachdem er ganz vom Vater ausgegangen ist, nicht zeitlich, sondern sozusagen in einer, sozusagen, also das ist etwas, was immer schon stattfindet, nicht irgendwann begonnen hat. Und das, was den Himmel ausmacht, diese liebevolle Hingabe, die findet jetzt am Kreuz statt. Und das bedeutet, dass sozusagen unser Leben auch mit dem Leid, mit den irdischen Verflechtungen hineingenommen werden kann in diese himmlische Wirklichkeit. Und das passiert, wenn wir die Heilige Messe feiern. Das meint es, wenn man sagt, das Kreuz des Opfer Christi wird auf unblutige Weise gegenwärtig gesetzt. Es ist also wirklich keine Übertreibung, wenn man sagt, wer die Heilige Messe feiert, ist im Himmel. Man nimmt es nicht immer so wahr, man stellt sich den Himmel oft anders vor. Vieles bei der Feier der Heiligen Messe stört einen vielleicht sehr, dass man sich denkt, das kann ja nicht der Himmel sein. Seien wir uns bewusst, was diese Erkenntnis oder die Wahrnehmung ausmacht, nicht das, was geschieht. Die Messe ist immer, wenn sie gültig gefeiert wird, die Messe. Es geschieht tatsächlich. Unsere Wahrnehmung hängt von unserer Hingabe ab. Ob wir uns darauf einlassen, ob wir bereit sind, uns darauf einzulassen, uns mit Christus zu verbinden, dass auch wir diese Hingabe, diese liebevolle Hingabe im Heiligen Geist leben können. Je mehr uns das gelingt und je mehr wir das tun, desto mehr werden wir diese Wirklichkeit auch wahrnehmen können, dass hier tatsächlich schon der Himmel stattfindet. Das vielleicht als ganz kurze Einleitung, bevor ich jetzt schon sehr konkret gleich weitermachen will mit den Abläufen der Heiligen Messe, die uns beibringen können, immer tiefer in dieses Geheimnis vorzudringen. Ich möchte gar nicht sagen, die es uns verstehen lassen, was die Heilige Messe tatsächlich ist, werden wir im Himmel einmal verstehen. Jetzt tasten wir uns da immer voran und es wird immer spannend bleiben, weil wir immer wieder neue Aspekte entdecken können. Also wenn jemand behaupten würde, so, ich habe jetzt die Messe ganz verstanden, da wäre ich also sehr misstrauisch. Ich glaube, so leicht geht das nicht. Der zweite Teil der Heiligen Messe, die sogenannte Eucharistiefeier, beginnt mit der Gabenbereitung. Zuerst werden sozusagen die liturgischen Geräte zum Altar gebracht. Der Kelch, ich freue mich sehr, dass es uns jetzt wieder gelungen ist, wirklich die Vollausstattung zu haben, mit einem Kelchvelum, mit einer Bursa, wo das Korporale drinnen ist, also lauter spezielle Tücher und Dinge, die den Kelch zuerst verdecken in der liturgischen Farbe. Das macht sehr viel aus, finde ich, weil es erkennen lässt, dass jetzt nicht nur in den Gefäß gebracht wird, wie man das Kaffeeheferl aus dem Kastel holt, sondern dass da mehr geschieht. Das sind äußere Zeichen wohlgemerkt. Es ändert am Wesen der Heiligen Messe nicht, ob man das jetzt verwendet oder nicht, aber es ist für uns eine Hilfe. Auf eines kann ich zum Beispiel eingehen, das Korporale, ja, das ist das weiße Tuch, das mit dem Kelch gebracht wird, das dann eigens noch auf dem Altar aufgebreitet wird. Ja. Warum geschieht das? Korporale kommt vom Corpus Christi, dem Leib Christi. Man will Leib und Blut Christi nicht einfach nur auf das Altartuch stellen, da kommt noch ein zweites Tuch dazu. Allein das drückt schon aus, da muss ja etwas ganz besonders Heiliges sein. Es ist eine Regel, dass man eigentlich das Gefäß mit dem Leib Christi oder einen Kelch mit dem kostbaren Blut niemals einfach nur auf das Altartuch stellt, sollte immer auf ein Korporale gestellt werden. Und allein, dass das geschieht, dass das gemacht wird, drückt schon sehr viel aus. Hilft uns, wahrzunehmen, was hier geschieht. Für Christus macht es natürlich keinen Unterschied, ob sein Leib aufs Korporale gestellt wird. Wir brauchen diese Zeichen. Ja. Hat natürlich auch eine praktische Bedeutung, dass wenn Partikel herunterfallen, dass sie nicht irgendwo verkommen, sondern ehrfürchtig sozusagen aufgefangen werden. Das sind einmal sozusagen aber nur einmal die liturgischen Geräte, wenn man so will, die zum Altar gebracht werden. Das, was bei uns ja auch sehr feierlich in einer Gabenprozession immer stattfindet, ist, dass Brot und Wein zum Altar gebracht werden. Wieso eigentlich gerade Brot und Wein? Warum sind das die Gaben, die verwendet werden, um die Heilige Messe zu feiern? Das geht zurück, das wissen wir alle, auf das letzte Abendmahl. Das letzte Abendmahl wurde ja von Christus gefeiert als ein Pessachmahl. Das heißt, das Pessachmahl war ja schon eine Erinnerungsfeier an etwas Vorhergegangenes, nämlich die Errettung des Volkes Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten. Wir wissen, dass das Volk Israel die Weisung bekommen hat, sich bereit zu machen, Brot zu backen, schnell muss das gehen, damit man gleich aufbrechen kann, ein Lamm zuzubereiten, damit man gestärkt ist. Man soll gegürtet gegessen werden, also schon stehend, das war ein Aufbruchsmahl, man hat Wein getrunken, den man noch zur Verfügung gehabt hat. Das Brot war ungesäuert, also kein Brotteig, der aufgehen muss. Wie gesagt, es musste schnell gehen. Bis heute verwenden Juden diese Dinge, wenn sie Pessachmahl feiern. Und das hat Jesus jetzt verwendet, um das Geheimnis der Eucharistie einzusetzen, das Sakrament der Eucharistie. Diesen Brot und diesen Kelch mit Wein. Deswegen verwendet die katholische Kirche, die Westkirche, bis heute immer noch ungesäuertes Brot und Wein, der mit Wasser vermengt ist, wie das beim Pessachmahl üblich ist. Das ist natürlich kein Zufall. Das, was damals für das Volk Israel geschehen ist, ist sozusagen schon ein Vorausbild auf das, was Jesus dann als den endgültigen, ewigen Bund einsetzen wird, nämlich die Befreiung aus der Gefangenschaft, das hinausgeführt werden, das schlussendlich Ankommen im gelobten Land. Das ist ja das, was Christus uns schenken will. Ich habe das vorher schon gesagt, die Heilige Messe zu feiern, heißt den Himmel schon zu erleben. Das gelobte Land ist für uns ja nicht nur etwas rein Irdisches. Die Erlösung bedeutet, dass wir hineingeführt werden in den Himmel. Also ist es eigentlich nicht, kann es nichts Passenderes geben, als sozusagen genau diesen Ritus des Pessachmahls zu verwenden und ihn als Vorausbild zu verwenden für die Feier der Heiligen Messe, wo es das, was sozusagen für das Volk Israel irdisch geschehen ist, jetzt auch für uns überirdisch geschieht, dass wir erlöst werden, dass wir herausgeführt werden aus dem Sklavenhaus der Sünde, dass wir befreit werden zur Würde der Kinder Gottes, dass wir hineingeführt werden in ein gelobtes Land, nämlich in das ewige Paradies, zu dem wir berufen sind. Allein die Sachen Brot und Wein drücken natürlich auch noch mehr aus. Brot ist das Grundnahrungsmittel schlechthin, soll also, wie es damals ja auch verstanden worden ist, Kraft geben für das Überleben. für einen beschwerlichen Weg. Ja. Wein ist allerdings immer schon mehr gewesen. Es ist nicht Brot und Wasser, sondern Brot und Wein. Wein war immer schon Zeichen dafür, dass man auch ans Ziel gekommen ist. Ganz klar, das Volk Israel, das befreit wird aus dem Sklavenhaus Ägypten, 40 Jahre durch die Wüste zieht. In der Wüste konnte man keinen Wein haben, zumindest nicht aus eigenem Anbau, weil da muss man irgendwo schon gesettelt sein. Muss man sich niedergelassen haben, muss eine Ernte einbringen können, also nicht bedroht sein, jeden Augenblick seines Lebens, muss diesen Wein keltern können und nach einem Jahr kann man ihn erst trinken. Also sobald ich Wein habe, bin ich schon wo zu Hause. Und der Wein ist deswegen immer ein Zeichen auch des schon Angekommenseins. Und gleichzeitig natürlich auch das Zeichen der Freude. Wenn eine Hochzeit gefeiert wird, wird Wein getrunken. Das ist kein Zufall, dass Christus sein erstes Wunder, mit dem er sozusagen zeichenhaft auch schon seine ganze Sendung ausdrücken wollte, dass dieses erste Wunder darin bestanden hat, dass er Wasser in Wein verwandelt hat bei einer Hochzeit. Und zwar zu einer Zeit, wo die Leute alle schon betrunken waren. Ja, diesen Wein zu haben, ist Zeichen der Überfülle. Wenn man Wein trinkt, dann freut man sich, ja, dann geht es einem gut, sozusagen. Im biblischen Verständnis völlig klar gewesen für alle. Als gelernter Österreicher hat man da, glaube ich, auch ein Verständnis dafür, dass der Wein diese Bedeutung hat. Ich möchte zum Beispiel auch daran erinnern, dass das Volk Israel, wie es dann eingezogen ist, oder sich die Kundschafter ausgeschickt hat, um zu schauen, in was für ein Land sie da einziehen sollen, sind diese Kundschafter zurückgekommen mit einem Stock über der Schulter. Zwei Männer haben ihn getragen und in der Mitte ist eine Weintraube gehangen. So groß war die. Ja. Das ist ein Land, das Gott uns da geben will. Bis heute das Zeichen des israelischen Tourismusverbandes. Aber da sieht man so, also was alles mitschwingt, wenn vom Wein die Rede ist. Natürlich alles schon ein Bild auch für die Eucharistie. Christus gibt uns das, was wir nötig haben, auch für unser übernatürliches Leben und nicht nur das Allernotwendigste, sondern die Fülle. Ja. Die Freude. Mit diesen Gaben, die nach vorne gebracht werden, bringen wir natürlich materielle Dinge. Das ist ja wirklich etwas. Brot und Wein sind ja wirklich Dinge dieser Welt. Und das ist auch gut so, denn es soll diese Opferung, wie es früher geheißen hat, Gabenbereitung sagt man jetzt, tatsächlich auch ausdrücken, dass wir uns selbst ja mit darbringen. Ja. Dass wir von dem, was wir haben, Gott etwas anbieten. Das kommt jetzt in den Gebeten, die seit der Liturgiereform an dieser Stelle dann still vom Priester gebetet werden, sehr stark zum Ausdruck. Früher war es auch Gebete, die sehr stark schon diesen Opfercharakter betont haben. Jetzt wird einfach betont, man wollte so ein bisschen auf jüdische Urbilder zurückgehen. Jetzt ist es so ein bisschen angeglichen an jüdische Segensgebete über die Speisen, sei gepriesen, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Ja, beim Wein ähnlich. Also das, was wir haben, bringen wir da. Gott macht mehr daraus. Es wird verwandelt in etwas noch Größeres. Das heißt aber gleichzeitig, dass bei der Gabenbereitung auch der einzelne Mitfeiernde wirklich sehr aktiv etwas tun sollte. Nämlich nicht nur warten, dass die Maxeln, die jetzt die Gaben hervorbringen, damit fertig sind und der Priester halt alles hergerichtet hat. Das hat ja nicht nur praktische Bedeutung, das könnte man alles viel einfacher, viel schneller machen. Das ist ja deswegen ein Ritus, damit man wahrnimmt, dass da etwas Bedeutungsvolles passiert und man es mitvollziehen kann. Das, was der einzelne Gläubige, der die Heilige Messe mitfeiert, mitvollziehen sollte, ist, dass er sich selbst wirklich darbringt. Mit allem, was er ist und hat. Dass er bereit ist, bei der Gabenbereitung zu sagen, Jesus, ich möchte gemeinsam mit dir, dem Vater, mein ganzes Leben schenken. Ich bringe mich dir da, ich bringe mich dem Vater da, mit den Schwächen, die ich habe, mit den Fähigkeiten, die ich habe. Ich möchte mein ganzes Leben einsetzen für das Reich Gottes. Das ist die einzig richtige Art und Weise, die Gabenbereitung mitzuvollziehen. Ja. Das ist also eigentlich ein hochdramatischer Moment in der Heiligen Messe, wo es einem wirklich auch etwas mit einem passieren kann, dass man herausgefordert wird und sagt, ich weiß, dass der liebe Gott versichert von mir will, dass ich diese oder jene Aufgabe übernehme, ich will aber gar nicht und fühle mich nicht gewachsen, habe Angst davor oder auch keine Lust, aber ich möchte mein ganzes Leben dem Vater schenken, dann gehört das jetzt auch dazu. Ja? Ich weiß, dass mein Glaube von mir verlangt, gewisse Menschen anzunehmen, die sind mir aber furchtbar unsympathisch und gehen mir auf die Nerven und ich will mich fernhalten von ihnen, aber ich weiß, dass dass meine Berufung ist, für die Menschen da zu sein, in dem, was ich mache, was ich, welchen Beruf ich habe und sonst etwas. Also nehme ich das jetzt mit hinein und fasse den Entschluss, das wieder ernst zu nehmen und so weiter. Also das können sehr, sehr konkrete Dinge sein, die da passieren bei der Gabenbereitung, wenn ich es wirklich ernst nehme, wenn ich es wirklich aktiv mitvollziehe, wenn ich wirklich mein ganzes Leben mit diesen Gaben, die dann vorgetragen werden, mit darbringen will. Es gibt einige Gebete, die jetzt der Priester auch leise betet. Eines, da geht es mir immer durch und durch, wenn man sich wirklich überlegt, was da gebetet wird. Und zwar, wie gesagt, zur Zeit Jesu war es üblich, den Wein mit Wasser zu vermischen. Das hat auch praktische Gründe gehabt. Aus diesem Grund wird das auch immer schon bei der Liturgie auch gemacht, dass der Wasser mit Wein vermengt wird, dass der Wein mit Wasser vermengt wird. Allerdings wird nur ein Tropfen Wasser in den Kelch mit Wein versenkt und dazu betet der Priester leise, wie sich das Wasser mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen. So lass uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Also das Zeichen ist klar, kleiner Tropfen Wasser, etwas nicht so Edles, wenn man will, wird in den Wein hinein versenkt und geht in diesem Wein auf. Man kann es nachher nicht mehr trennen. Ja, da kann man nicht sagen, das ist jetzt Tropfen Wasser. Das ist, wenn man so will, verwandelt sich in Wein. Ja. Also das ist nachher nicht mehr wahrnehmbar. Und so ist es jetzt mit dem, was mit uns passiert, wenn wir die Heilige Messe feiern. Unsere menschliche Natur verbindet sich mit der Gottheit Christi, sodass wir selber Teil dieses göttlichen Lebens werden. Jetzt glaube ich nicht, dass irgendjemand von uns sich trauen würde, bei seinem Abendgebet aus eigenem Antrieb so ein Gebet zu beten. Bitte, lieber Gott, ich will jetzt auch ein bisschen Gott sein, so wie du. Ja, ich will jetzt auch göttlich sein. Das würde man als überheblich empfinden. Ja? Und man denkt sich, ist das nicht auch die Ursünde der Menschen gewesen, sein zu wollen wie Gott? Das kommt uns doch gar nicht zu. Wenn man die Heilige Messe feiert, geht es genau darum, nicht aus eigener Kraft allerdings, und das ist eben der große Unterschied, sondern weil wir durch den Menschen Jesus Christus, den Gottessohn, mit hineingenommen werden in sein Opfer, werden wir auch in sein göttliches Leben mit hineingenommen. Genau das bedeutet es. Ja. Wir sind tatsächlich zu göttlichem Leben berufen, aber weil Christus es uns schenkt. Unser Beitrag dazu ist eben das, was wir bei der Gabenbereitung machen, dass wir sagen, ich möchte mich auch hinschenken. Ja. Das wird oft oder immer noch sehr unvollkommen sein. Da wird vieles noch fehlen. Aber diesen Wunsch prinzipiell muss man haben. Das muss man wirklich betreiben, dass man sagt, ich will so hundertprozentig, wie es mir nur irgendwie möglich ist, mein ganzes Leben dem Vater schenken mit Christus, damit das Wirklichkeit werden kann, was in diesem Gebet ausgedrückt ist, wie sich das Wasser mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen. So lass uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Für alle, die immer wieder sich darüber beklagen, dass wir das Schuldbekenntnis beten in der Kirche, der Priester betet viel öfter um Vergebung seiner Sünden. Mit Recht wahrscheinlich, aber es gibt da noch zwei stille Gebete, die der Priester verrichtet. Zuerst verneigt er sich vor dem Altar und sagt, Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Also ein Gebet der Hingabe, gleichzeitig aber auch in dem Bewusstsein, dass das, was wir anbieten, eben nicht immer so toll ist. Ja, durch das Gebet soll es auch dem Priester bewusst werden. Aber er betet gewisserweise auch stellvertretend, das ist als ersten Person Plural formuliert. Und ein zweites Gebet, wo es dem Priester dann ganz persönlich geht, gleich im Anschluss, nämlich am Schluss der Gabenbereitung, wäscht der Priester seine Hände beim sogenannten Lavabo und betet dazu, Herr, wasch ab meine Schuld von meinen Sünden, mach mich rein. Dieses Händewaschen hat eine sehr praktische Bedeutung gehabt, denn in den ersten Jahren der Kirche war es üblich, dass bei der Gabenbereitung immer auch sehr, also auch materielle Dinge gebracht worden sind oder die Gaben für die Armen, da wurde also was Fleisch gebracht und Brot und alles das, also es wurde eingesammelt, vom Priester entgegengenommen, da war es dann auch notwendig, dass sich wirklich danach die Hände wäscht. Heute erledigen wir das mit der Kollekte. Sollte aber auch ein geistiger Vorgang sein, die Kollekte, da geht es nicht nur, sonst könnte man es außerhalb der Messe machen. Auch in diesem Sinne, auch von meinen materiellen Dingen, bin ich bereit, etwas beizutragen. Ja, mit Geld geht es halt praktischer. Aber Es sollte etwas Geistiges sein, darf ruhig ein Opfer sein. Ja. Aber diese Händewaschung ist geblieben und wurde eben sozusagen auch neu gedeutet, nämlich, dass wenn der Priester alles entgegennimmt, sich bewusst wird, ich tue das als Sünder, ja, und ich brauche die Vergebung. Ja, dieses Gebet erinnert den Priester daran, dass er selbst als ein Sünder an den Altar herantritt und um Vergebung bitten muss. Weil, und das ist deswegen so wichtig, dass der Priester sich dessen bewusst wird, er dann ganz in der Rolle Christi aufgeht. Kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass in der Feier der Eucharistie Christus in der Person des Priesters gegenwärtig ist. Der Priester wird von den Theologen bezeichnet als ein alter Christus, als ein zweiter Christus. Nicht der Herr Pfarrer oder der Herr Kaplan feiert mit uns die Messe, sondern Christus feiert mit uns die Messe. Aber es braucht den Priester dazu. Das ist das Wesen des Priestertums, weil durch den Priester kann Christus das tun. Und wenn der Priester jetzt betet oder auffordert eigentlich, betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle, dann ist das nicht das, was er jetzt sagt als Mitgläubiger, sozusagen, ich bringe ein Opfer da und ihr bringt ein Opfer da und wir als Gemeinde bringen das Opfer da. Das sagt Christus zur Gemeinde. Betet Brüder und Schwestern, er spricht uns als seine Brüder und Schwestern an. Betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Deswegen ist das Opfer der Heiligen Messe so wertvoll, nicht weil wir so großartig sind, ja, unser Opfer ist sehr, sehr bescheiden, sondern weil Christus sein Opfer darbringt und uns einlädt, die Dinge, die wir darbringen können, mit dazuzulegen, ohne es nachher aber dann sozusagen getrennt dem Vater darzubieten. Zu sagen, schau Vater, ich bringe dir ein vollkommenes Opfer dar, das tut Christus nämlich, und dann haben da die Leute vom Festplan noch ein paar halbherzigen Vorsätze dazugegeben. Ja. Und schau, hier ist mein Opfer und da, das bisschen da, das ist von den Leuten. Das tut Christus nicht. Sondern er sagt, schau, Vater, wir, die Menschheit, wir bringen dir ein vollkommenes Opfer dar. Und er kann das sagen, weil das Opfer ist vollkommen. Aber unsere Sachen sind dabei bei diesem vollkommenen Opfer. Wir dürfen mitmachen, weil Christus uns einlädt, an seinem Opfer teilzunehmen. Also, deswegen können wir wirklich sagen, dass wir als Kirche dem Vater ein Opfer darbringen können, wie es ihm wirklich gebührt. Ja? Obwohl doch unsere Sachen alle sehr unvollkommen sind. Weil es ein Opfer ist, in das Christus uns eingeladen hat. Bei all diesen Dingen, bei der Gabenbereitung und so weiter, wird auch bei feierlichen Messen Weihrauch verwendet. Weihrauch hat in der Messe immer die Bedeutung, dass es ein Akt der Anbetung Christus gegenüber ist. Nur Gott gebührt der Weihrauch. Und wenn etwas beweihräuchert wird, dann wird Christus beweihräuchert. Und bei der Gabenbereitung wird sehr viel Weihrauch verwendet. Da werden zuerst die Gaben beweihräuchert, dann der Altar, dann der Priester, dann das Volk. Und wir wissen, dass Christus selber am Kreuz ein Opfer dargebracht hat, und zwar als der Priester, der Altar und das Opferlamm. Alles das ist Christus. Ja? Also da muss man sich vielleicht ein bisschen auch wieder in das Denken des Alten Testaments hineinversetzen. Der Priester, der hohe Priester, ist derjenige, der für das ganze Volk Gott gegenübertreten kann, der Gott begegnen kann, der sprechen darf für das Volk. Ja? Und der, wenn er in das Allerheiligste des Tempels hineingeht, das so heilig ist, dass es sonst niemand betreten darf, in gewisser Weise es für das ganze Volk tut. Ja? Das tut jetzt Christus. Er ist der Priester schlechthin. Er ist unser Mittler, er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist der Altar, wieder der heiligste Ort, wo das Heiligste geschieht. Das ist jetzt nicht mehr irgendein Ort an irgendeiner Stelle in der Welt, das ist Christus. Ja? Weil es in Christus geschieht, weil sein Herz ist, seine Hingabe, die hier geschieht. Und das Opferlamm selber. Nicht der Priester bringt ein Opferlamm dar. Denken wir wieder an den jüdischen Tempelgottesdienst, um Gott zu ehren. Christus bringt sich selbst dar. Ein wertvolleres, würdigeres Opfer kann es gar nicht geben. Er selbst, der Priester, der Altar und das Opferlamm. Und genau das wird jetzt auch bei der Heiligen Messe beweihräuchert. Die Gaben, ja, werden beweihräuchert. Der Altar wird beweihräuchert. Man geht um den Altar. Und der Priester wird beweihräuchert. Ja, es geht jedes Mal um Christus. Und dann wird die ganze Gemeinde beweihräuchert, weil auch Christus in der Gemeinde gegenwärtig ist. Wir sind ein Volk von Priestern, die jetzt gemeinsam das Opfer darbringen. Deswegen ist es richtig, die Gemeinde zu beweihräuchern. Allerdings, bitte, muss man immer wieder betonen, es wäre ein großes Missverständnis jetzt zu sagen, wir sind ja alle Priester. Wunderbar, wie man das in letzter Zeit immer wieder hört, verkürzt in einer protestantischen Auslegung, sagt sozusagen, das können wir alles selber machen. Wir können nur ein Volk von Priestern sein, weil Christus unser Haupt ist. Deswegen kann man auch nur Eucharistie feiern, wenn Christus das Haupt ist, im Priester mit uns feiert. Ja? Das kommt bei der Liturgie zum Ausdruck, also Eucharistiefeier ohne geweihten Priester kann es nicht geben. Das darf man nie gegeneinander ausspielen, weil Christus, unser Haupt, sozusagen uns erst zu einem Volk von Priestern macht. Aber natürlich wird das Volk auch beweihräuchert, weil es wirklich eine Gegenwart Christi auch ist. Ich habe jetzt gesprochen schon fast eine halbe Stunde und das sind eigentlich fast, bis auf ein paar kurze Gebete, nichts anderes als Riten. Ja? Wo wird was beweihräuchert? Wer bringt was nach vorne? Was wird da ausgepackt auf dem Altar? Ja? Was ist es, was da gebracht wird? Und das ist vielleicht ein ganz gutes Zeichen einmal dafür, wie Liturgie überhaupt funktioniert. Ja? Es wäre furchtbar, wenn man in der Liturgie versuchen würde, diese Dinge alle ständig zu erklären. Ja? Dann könnte ich jetzt 20 Minuten, und das ist ja alles wirklich nur angekratzt an der Oberfläche, da könnte man ja noch stundenlang sich darüber Gedanken machen und in die Tiefe gehen. Aber es wäre furchtbar, wenn man jetzt bei der Feier der Heiligen Messe das alles mit Worten zerreden würde und erklären würde und so weiter. Ja, das hält kein Mensch aus. Die Liturgie funktioniert, indem diese Riten einfach stattfinden. Und es ist gut, so wie wir es heute tun, sich einmal damit darüber Gedanken zu machen, damit, wenn die dann stattfinden, man sozusagen sich dieser Dinge bewusst machen kann und sie ganz automatisch wahrnimmt. Und wenn man das öfter macht, dann muss man vielleicht nicht einmal mehr darüber nachdenken, wenn man dann aufsteht und beweihräuchert wird, was habe ich da gehört, der Weihrauch ist ein Hinweis darauf, dass ich jetzt auch ein Volk von Priestern gehöre und so weiter, sondern ganz automatisch fühle ich mich als ein Teil des Volkes Gottes, des Volk von Priestern, ohne es mir vielleicht sofort wieder verbalisieren zu müssen, ja. Also aus den Worten ausdrücken zu müssen in meinem Inneren. Sondern das ist eben, Liturgie führt mich in dieses Geheimnis ein. Ja? Mit ganz schlichten, griffigen Zeichen. Ja? Die muss man aber dann auch wirklich auskosten und sie bewusst machen, was sie bedeuten. Sie wirklich feiern und sie nicht durch was anderes ersetzen. Das wäre besonders gefährlich. Am Ende der Gabenbereitung gibt es das Gabengebet, wo sozusagen jetzt zusammengefasst wird, so ähnlich wie beim Tagesgebet, das, was wir jetzt da getan haben, alles das sozusagen mit einem Gedanken, wo sozusagen das Volk Gottes sein Opfer jetzt in Christus, dem Vater, dem Heiligen Geist, darbringt. Eigentlich ist die richtige Haltung dafür das Stehen. Weil ihm jedes Mal, wenn der Priester eine Oration, wie das heißt, betet, tut er das nicht für sich alleine, sondern es ist ein Gebet, dass er laut spricht im Namen aller. Jetzt, wenn ich sitzen bleibe, ist das so ein bisschen, dass ich sage, ich warte jetzt, bis der Priester sein Gebet fertig gesagt hat. Wenn ich aufstehe, mache ich allein durch meine Körperhaltung schon bewusst, das ist mein Gebet, das jetzt hier gesprochen wird. Ja? Also das sieht man, wie wichtig die Körperhaltungen sind. Die müsste man vielleicht sich auch mal wieder sehr viel stärker bewusst machen, warum und welche Körperhaltung wann einnimmt und dass man sie einnimmt. Ja? Nach dem Gabengebet folgt die sogenannte Präfation. Das ist die Einleitung des Hochgebetes und sie beginnt wieder mit diesem Signalwort auf Lateinisch Dominus Vobiscum. Der Herr sei mit euch. Bisschen falsch übersetzt auf Deutsch. In Wirklichkeit eine Feststellung. Der Herr ist mit euch. Der Dominus ist mit euch. Dominus Vobiscum. Warum jetzt wieder? Wo ist Christus? Es ist die Einleitung zum Hochgebet, wo die Wandlung stattfinden wird. Jetzt schon der Hinweis darauf, jetzt ist Christus gleich wieder da. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Man wird sozusagen hineingerufen, in eine Haltung zu kommen. Ja? Erhebt eure Herzen. Ja? muss man sich mal überlegen, was heißt das? Bin ich jetzt wirklich mit erhobenem Herzen hier? Ja? Oder warte ich gerade und schaue, neben mir bleibt ein Kind und ich ärgere mich und bin damit beschäftigt, die Mutter böse anzuschauen oder sonst was. Ja? Also, erhebe die Herzen. Nicht? Ja, wir haben sie beim Herrn. Stimmt das wirklich? Habe ich mein Herz wirklich beim Herrn? Ja? Muss ich mir überlegen. Wir sagen das alles so selbstverständlich. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Eucharistie heißt Danksagung. Ja? Danksagung heißt, Eucharistien heißt mehr als nur Danksagen, sondern heißt auch loben. Das ist Bedeutungs-, also liegt auf einer Linie in der Bedeutung. Also es ist das Lob, das wir jetzt da bringen wollen. Ja? Das ist würdig und recht. Ja, genau das wollen wir jetzt machen. Ja? Das bedeutet dieser Eingangsdialog zur Präfation. Schön, wenn man wirklich bewusst mitmacht. Bewusst, sie wirklich weiß, jetzt geht es um eine innere Haltung, nicht nur das mitzubrabbeln, es geht um eine innere Haltung. Die Präfation ist ein Gebet und da gibt es eigentlich eine einzige Regel für die Präfation. In der Präfation darf nichts anderes vorkommen als das Lob Gottes. In einer Präfation darf keine Bitte vorkommen. Sie werden keine Präfation finden, wo eine Bitte ausgesprochen wird. Da geht es nur darum, dem lieben Gott zu sagen, wie großartig er ist. Ja? In verschiedener Weise, dass er uns geschaffen hat, dass er auf die Welt gekommen ist, dass er Mensch geworden ist. Viele, viele Dinge kann man, für viele Dinge kann man Gott preisen. Und es endet immer damit, dass dann gesagt wird, und jetzt stimmen wir ein mit den himmlischen Chören. Teilweise werden die Chöre der Engel noch aufgezählt, nicht? Die Mächte und Gewalten, die Seraphim und die Cherubim und alle. Wir stimmen jetzt ein mit den himmlischen Chören in den Lobgesang. Jetzt geht es einmal nur darum, Gott zu preisen. Und dann folgt das Sanctus, also das Heilig. Das ist eigentlich ein feststehendes Gebet, das auch gesungen werden kann, nicht? Heilig, 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 Gott, Heiler, Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der kommt, Hosanna in der Höhe. Wir leben im deutschsprachigen Raum in einer sehr starken Tradition, dass es für die liturgischen Texte eine große Menge auch von musikalisch sehr hochstehenden Dingen gibt. Ich habe das, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, das kommt aus der Tradition der Trinitinischen Messe, wo man während der Priester die eigentlichen Gebete gebetet hat, halt was so Ähnliches gesungen hat. Ja. Aber das ist in anderen Ländern nicht so stark, weil dort keinen Schubert gegeben hat, der eine Messe komponiert hat und sonst etwas. Es hat eine Berechtigung, dass wir dieses Erbe pflegen, weil es schade wäre, wenn es jetzt einfach verkommen würde. Aber seien wir uns bewusst und bleiben wir uns bewusst, dass, was der eigentliche liturgische Text ist. Es gibt beispielsweise die Regelung für den Sanctus. Wenn man da ein Lied singt, muss es eigentlich mit dem dreimaligen Heilig beginnen und inhaltlich dem entsprechen, was der Text eigentlich aussagt. Was sagt der Text eigentlich aus? Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und der Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Was soll das für ein Text sein? Wer sind Mächte und Gewalten? Mächte und Gewalten sind himmlische Chöre. Heilig, 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 das singen die Chöre der Engel, die vor dem Angesicht Gottes stehen. Das kann man in verschiedenen Visionen, haben das Leute gesehen auch. Das heißt, das passiert im Himmel, in aller Ewigkeit. Da stehen die Engel vor Gott, freuen sich an seiner Gegenwart und beten ihn an und rufen ihm zu, heilig, heilig, heilig. Die Schau Gottes, das Ziel unseres Lebens, das, was die Engel immer schon gemacht haben, ja, himmlische Wirklichkeit. Ja. Der zweite Teil, Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe, wer weiß, woher das kommt? Bravo, plus. Das ist etwas Menschliches, das ist auf Erden basiert. Die Menschen von Jerusalem haben das Jesus zugerufen. Hosanna dem Sohn Davids, das ist hier auf unserer Erde basiert. Und genau das wird ausgedrückt. Da basiert etwas Himmlisches. Gott wird verherrlicht und angebetet. Und hier auf der Erde wird Gott verherrlicht und angebetet, in Jesus Christus. Das ist ein Gebet, das verbindet sich jetzt. Himmel und Erde berühren sich. Ja, das kommt zum Ausdruck, wenn wir das Heilig singen. Deswegen auch das Singen beim Chorfest, das vor kurzem stattgefunden hat, habe ich das ja versucht auszudrücken, dass das Singen ja etwas ist, das wir bewusst machen in der Liturgie, weil das Singen auch die Menschen über sich selbst heraushebt. Das Singen ist irgendwie Ausdruck übernatürlichen Lebens. So wie Sprechen Ausdruck unseres natürlichen menschlichen Lebens ist. Also, alles das geschieht hier. Ja. In dieser Haltung sollten wir das Sanctus sozusagen auch mitsingen und das wahrnehmen. Dann kommt das Hochgebet, das eigentliche Hochgebet. Und ich würde gerne jetzt das Hochgebet kurz mit Ihnen durchgehen. Und zwar das älteste Hochgebet, das die Kirche hat, aus dem 6. Jahrhundert mindestens. Womöglich ist es noch älter, in den Wurzeln sicher. Nämlich den sogenannten römischen Messkanon. In der lateinischen Liturgie war es eigentlich immer das einzige Hochgebet. Durch die Liturgiereform wurden noch andere dazugenommen. Das zweite Hochgebet, das wir kennen, ist der sogenannte Hypolytkanon, der auch eine ältere Wurzel hat, die man sozusagen auch ein bisschen neu adaptiert hat. Das dritte Hochgebet ist eigentlich neu gedichtet, eigentlich eine Kurzfassung des ersten Hochgebets. Das vierte Hochgebet ist ein bisschen eine Hommage an ostkirchliche Riten, sozusagen, wo man ein bisschen diese Sprache aufgenommen hat. Also es gibt heute schon eine größere Auswahl, es gibt jetzt sogar Kinderhochgebete und das ist sehr originell auch im lateinischen Messbuch enthalten. Also wenn man mal eine lateinische Kindermesse feiert, kann man dann lateinische Kinderhochgebete nehmen, damit die Kinder das besser verstehen. Aber Gott. Aber der römische Kanon hat eben eine ganz besondere Würde und drückt eigentlich auch sehr schön aus, was Eucharistie ausmacht. Er wird gebetet vom Priester in der sogenannten Orantenhaltung, also mit den ausgebreiteten Armen. Das ist eine ganz, ganz alte Gebetshaltung, die man auch schon auf sehr alten Graffiti und weiß ich was gefunden hat und auch im Alten Testament ja schon bezeugt ist. Ich erinnere an die Begebenheit, wo das Volk Israel, ich glaube, gegen die Amalekiter kämpfen musste. Und nur durch das Gebet des Mose waren sie siegreich. Und er ist müde geworden und hat die Arme sinken lassen und sofort haben sie wieder verloren, worauf zwei Leute links und rechts ihn gestützt haben, damit er in dieser Orantenhaltung bleiben kann. Also eigentlich sehr schön, einfach als Zeichen dafür, dass es vom Gebet abhängt. Ja. Aber diese Orantenhaltung ist sozusagen das sich ausstrecken gegen Gott, das Offensein ihm gegenüber und ist eine Haltung auch des Lobpreises natürlich, wenn ich die Hände hebe. Also in dieser Haltung betet jetzt der Priester, der Christus darstellt, dieses Gebet. Und zwar beginnt es damit: Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Und er schlägt ein Kreuz über die Gaben, die bei der Gabenbereitung herbeigebracht worden sind. Also, nimm mal das an, was wir dir geben können. Das sind natürliche Gaben, die jetzt hier auf dem Altar stehen. Bitte segne diese Gaben einmal. Ja. Es sind Opfergaben. Mit Opfergaben bezeichnet man das, was der Mensch Gott darbringen kann. Früher waren das Widder oder ein Stier, der geopfert worden ist. Wir bringen Brot und Wein aus dem, was wir aus irdischem sozusagen Gott anbieten können. Wir bringen sie da vor allem für deine heilige katholische Kirche in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Christoph. Und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben, schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gleich wird klar gemacht, dass das, was hier geschieht, jetzt nicht die Privatveranstaltung des Grüppchen ist, das sich eben gerade da hier versammelt hat. Es ist das Handeln der Kirche. Und das ist ganz, ganz wesentlich, dass hier natürlich der Papst und der Bischof genannt werden. In anderen Hochgebeten ist es ein bisschen anders ausgedrückt, da wird oft für den Papst, für den Bischof gebetet. Hier eigentlich nicht, sondern wir bringen sie da in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst, mit unserem Bischof. Wir können das selber nicht tun, es ist ein Werk der Kirche und weil wir Teil der Kirche sind, können wir es tun. Und wenn sich jemand trennt vom Papst, vom Bischof und so weiter, dann muss man immer schon die Frage stellen, ob er auch wirklich noch gültig überhaupt die Eucharistie feiert. Nicht automatisch wird es ungültig, aber das führt es zu weit, führt das sozusagen auszuführen. Aber es ist Handeln der Kirche und in Verbindung mit der Kirche feiern wir die Heilige Eucharistie. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten und alle, die hier versammelt sind. Dann kommt eine kurze Stille. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar. Und sie selber weihen es dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind. Für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. Also es geht um die Gemeinschaft aller, die jetzt auf dieser Welt leben. Synchron sozusagen, die zur gleichen Zeit diese Welt bevölkern, die jetzt womöglich im gleichen Augenblick auch die Heilige Messe feiern. Das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke, wenn man mit Menschen verbunden ist, die an anderen Orten der Welt wohnen. Sagt, wir feiern aber die Messe und da sind wir in der Messe, treffen wir uns. Wir sind eins. Die Gemeinschaft der Kirche macht das als eine Gemeinschaft. Alle, die heute die Heilige Messe feiern, feiern nur ein Opfer. Dann aber auch in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den Heiligen Josef. Den Heiligen Josef hat übrigens erst Papst Johannes der 23. einfügen lassen. Deine heiligen Apostel und Märtyrer, damit Petrus und Paulus, werden sehr viele aufgezählt. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Ich habe gerade gesagt, wir feiern die Heilige Messe gemeinsam mit allen, die jetzt gemeinsam leben, auch die Heilige Messe feiern, synchron, vielleicht zur gleichen Zeit. Wir feiern sie aber auch diachron, durch die Zeit, also sozusagen in der anderen Achse, mit allen, die schon vor uns gelebt haben und jetzt schon zur Vollendung gekommen sind. Das sind ja die Heiligen. Die sind auch dabei. Ja, das ist nicht so, dass die sagen, das interessiert uns jetzt nicht mehr. Es berührt sich ja Himmel und Erde. Wir sind also auch mit allen verbunden, die schon zur Vollendung gekommen sind, und für sie ist genau diese Feier auch von Bedeutung. Es geht ja um die Hingabe an den Vater. Auch wenn die Welt einmal zur Erfüllung gekommen ist, wird keine Eucharistie mehr geben. Die Eucharistie wird aufhören am Ende der Welt. Aber das, was darin geschieht, die Hingabe an den Vater, die wird natürlich weitergehen. Das leben die Heiligen jetzt schon. Und schließlich, nimm gnädig an, O Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde, ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Jetzt geht es sozusagen schon um die konkrete Gemeinde, die hier ist, deine ganze Gemeinde. Im lateinischen Text steht eigentlich ein sehr schöner Ausdruck, nämlich Familia, deine Familie. Es ist mit Gemeinde übersetzt, weil der römische Begriff Familia immer schon mehr bedeutet hat. Ja, die römische Familie war ein der ganze Haushalt, haben alle dazugehört, auch die Angestellten, die Sklaven und alles. Also war immer schon mehr als das, was wir heute womöglich unter Kleinfamilie verstehen. Deswegen hat man gemeint, das als Gemeinde übersetzen zu müssen. Aber Familie drückt doch sehr gut aus, wir sind die Familie Gottes. Ja. Also es geht um die konkrete Gemeinde, die sich jetzt hier versammelt hat. Und schließlich, unmittelbar vor der Wandlung, schenke, oh Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und bei diesem Gebet breitet der Priester jetzt seine Hände über die Gaben aus. Das nennt man Epiklese. Epiklese heißt Herabrufung. Jetzt wird der Heilige Geist herabgerufen. In den anderen Hochgebeten, die es gibt, ist das sehr viel deutlicher noch ausformuliert, aber durch den Ritus auch im ersten Hochgebet sehr klar. Der Heilige Geist bewirkt dieses Opfer. Ja? Nicht wir machen etwas, sondern der Heilige Geist bewirkt es, dass dieses Opfer jetzt dargebracht, dass aus Brot und Wein tatsächlich Leib und Blut Christi werden. Er wird herabgerufen. Und mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt. Jetzt ist vielleicht nicht mehr von Opfergaben die Rede, Opfergaben, die wir da bringen. Jetzt ist vom Opfer die Rede. Mache sie uns zum Opfer. Das Opfer, das jetzt dargebracht wird, ist das Opfer Christi. Wir haben unseren Beitrag dazu gelegt, aber jetzt wird noch etwas Größeres daraus. Wenn man so will, wie wir aus Brot und Wein, Leib und Blut Christi werden, werden aus unserem armseligen Beitrag wird etwas sehr Großes, etwas sehr Schönes, was wir selber nicht machen könnten. Ja? Niemand von uns könnte aus einem Stück Brot und einem Schluck Wein Leib und Blut Christi machen. Das macht der Heilige Geist, der jetzt herabgerufen wird. Niemand von uns könnte mit seinen Dingen, die er beiträgt zum Reich Gottes, seine Bemühungen, irgendetwas bewirken. Es ist der Heilige Geist, der es machen wird. Ja? Also unser ganzes Leben findet hier statt, ist damit hineingenommen. Die Ministranten läuten mit den Glocken, das ist eigentlich eher im deutschsprachigen Raum üblich, in Rom gibt es das gar nicht mehr so oft, war früher nicht so stark. In Polen gibt es das auch, Johannes Paul II. Hat das wieder eingeführt im Vatikan, weil er das vermisst hat. Das ist eigentlich sehr schön, dass hier wirklich auch durch Zeichen aufmerksam gemacht wird. Achtung, jetzt passiert was. Früher in der Trinitinischen Messe war das sehr klar, dass das, wenn man nicht so mitbekommen hat, man hat die Texte nicht gehört, da hat der Ministrant geläutet gesagt, ah, jetzt kommt die Wandlung, ja, sonst hätte man es nicht gewusst. Aber auch jetzt, glaube ich, haben wir es notwendig, dass die Ministranten läuten, jetzt scheint was Wichtiges zu passieren. Aha, ja. Und dann schließlich findet die Wandlung statt. Und das ist im ersten Hochgebet sehr schön, wie das eigentlich ausgespielt wird alles. Ja. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Und der Priester nimmt das Brot in nicht seine persönlichen heiligen und ehrwürdigen Hände, sondern es ist Christus, der das jetzt macht. Ja. Er hob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott. Der Priester schaut in die Höhe. Das macht er, wenn er sehr hoch Gebet nimmt. Sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, und dann kommen die Wandlungsworte. Und genauso auch mit dem Kelch. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Und dann nimmt man den Kelch, der ist ja nicht der heilige Gral, der von den Rittern so verzweifelt gesucht worden ist und über den schon so viele Filme gedreht worden sind und Bücher geschrieben und Abenteuerromane verfasst worden sind. Und trotzdem sagt man, diesen erhabenen Kelch, wie kann ich das machen, sagen? Weil es wirklich stattfindet. Es ist nicht eine Erinnerungsfeier, tun wir das halt ein bisschen nachspielen sozusagen, sondern es findet tatsächlich statt. Und das wird eben durch den Ritus auch sehr stark ausgedrückt, indem man es wirklich macht. Kelch nimmt in die Luft, in den Himmel schaut, wenn es erhob seine Augen zum Himmel, gesagt wird, es findet jetzt tatsächlich statt und in Wirklichkeit ist das der erhabene Kelch. Es ist der heilige Gral, wenn man so will, weil das Blut Christi drinnen ist. Ja. Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, der neue und ewige Bund, der Bund, den alten Bund hat das Volk Israel geschlossen, wurde mit Blut besprengt, als Zeichen des Bundes, nach der Verkündung des Gesetzes. Das war der Bundesschluss. Und jetzt ist der Bund, der neue und ewige Bund im Blut Christi. Ja, also das muss man alles mithören. Das Alte Testament zu studieren bringt etwas, weil man dann diese Dinge auch besser verstehen kann. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also völlig klar, für die Apostel, die damals das letzte Abendmahl mitgefeiert haben, war es wahrscheinlich nicht so klar, was Jesus jetzt wirklich meint. Mein Blut, das für euch vergossen wird. Heute in der Rücksicht sehen wir das, was für uns gegenwärtig wird. Das Kreuzesopfer, wo Christus wirklich sein Blut vergossen hat, das war beim letzten Abendmahl auch schon gegenwärtig. Ein einziges Mal sozusagen vor dem Opfer, das dargebracht worden ist, seitdem immer sozusagen zeitlich gesehen nach dem Opfer. Es ist das Opfer am Kreuz, das hier gegenwärtig wird. Das Blut, das für euch und für alle vergossen wird. Dazu noch eine Bemerkung. Benedikt XVI. Hat, weil er halt Deutsch konnte und auch Latein, festgestellt, dass sehr viele Dinge im Messbuch falsch übersetzt sind. Unter anderem auch das. In Wirklichkeit heißt es, für euch und für viele vergossen wird. Es gibt, und das schreibt er sehr ausführlich, und wenn das dann eingeführt wird, wird man das auch genau erklären können, nur ganz kurz jetzt. Es gibt eine sehr gute Begründung, warum man es für alle übersetzt, auch wenn für viele steht, weil es sozusagen eine Übersetzung ist, die sozusagen deutet. Ja? Christus ist für alle gestorben, weil alle zur Erlösung berufen sind. Und deswegen hat man es übersetzt. Es gibt einige Begründungen dafür. Der Papst Benedikt XVI. Hat das aber dann eigentlich klargestellt, man sollte es so übersetzen, wie es da steht. Man kann es immer noch erklären, ja? Aber man sollte nicht durch die Übersetzung es den Sinn verändern, weil das immer Tür und Tor öffnet für Missverständnisse. Deswegen wird, ich glaube im neuen Gotteslob wird schon so sein, die Wandlungsworte geändert werden in der Übersetzung, also nicht die Wandlungsworte werden nicht geändert, sondern die Übersetzung wird wieder korrekter gemacht, das wird auch bei uns wieder heißen für viele, weil es einfach dem eigentlichen Text besser entspricht. Und in dem Sinn, dass nämlich ausgedrückt wird, dass die Erlösung nicht ein Automatismus ist, so, Christus hat ein Opfer da gebracht, wir kommen alle in den Himmel, sondern dass es sehr wohl darum geht, die Erlösung auch anzunehmen. Ja. Aber im jüdischen Denken ist es nicht so, wie wir uns das denken, wenn jemand sagt, für viele, aha, das heißt nicht alle. Das stimmt nicht. Ja. Viele können auch alle sein, aber viele sind nicht automatisch alle. Also um das vielleicht so kurz zusammenzufassen, da werde ich dann hier nochmal länger drüber reden, wenn wir es dann einführen mit der ganzen deutschsprachigen Kirche. Es ist eigentlich immer üblich gewesen, um jetzt auch über die Haltung der Gläubigen zu sprechen, bei der Wandlung zu knien. Das ist auch der Grund gewesen zu läuten. Ich habe die ganzen Argumente eigentlich noch nie verstanden und gesagt, aber wir müssen doch stehen bleiben, weil ich weiß es eben nicht, weil ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, das Knien ist die Haltung der Anbetung, von die uns ständig auch im Evangelium begegnet, wenn Menschen Christus begegnen und ihn erkennen als den, der er ist, nämlich den Sohn Gottes, sollte eigentlich die logischste Haltung für uns auch sein, wenn wir die Wandlung miterleben. Ich habe ein sehr lustiges Erlebnis einmal gehabt. Da war ich auf Wallfahrt unterwegs. Habe ich das schon erzählt einmal? Weiß ich nicht. Ich war auf Wallfahrt unterwegs mit Jugendlichen. Ich war selber noch nicht Priester. Wir sind nach Barizell gegangen und haben geschaut, dass wir jeden Tag wo die Messe erwischen. Das ist ganz gut gegangen. Und da haben wir auch in einem Ort auf dem Weg nach Marizell die Messe mitgefeiert und der war so ganz schockiert, wie er uns da gesehen hat und lauter Jugendliche und die wollten womöglich irgendwas Frommes machen und das war also offensichtlich eine Bedrohung für den dortigen Pfarrer und es waren dann 3 alte Damen in der Kirche und 20 Jugendliche und worauf er sich da bemüßigt gefühlt hat zu erklären, bei uns ist es üblich, dass wir zur Wandlung nicht niederknien. Und es war sehr unangenehm, weil wenn man den ganzen Tag lang gewandert ist, ist Knien viel angenehmer als Stehen, das wird jeder wissen. Aber ich war ganz stolz auf meine Jugendlichen, sie waren alle ganz gehorsam und sind also stehen geblieben zur Wandlung, obwohl sie das nicht gewohnt waren und das doch lieber anders gemacht hätten, das weiß ich. Und dann nach der Wandlung hat er gesehen, die stehen immer noch und hat so, so gefackelt in den Händen, worauf sich alle niedergekniet haben. Hat er da nichts mehr gesagt. Aber es ist einfach so schön, es ist so eine ganz normale, logische Haltung, finde ich. Also ich muss das vielleicht wieder entdecken. Wieder, auch im Hochab findet hier der Weihrauch wieder Einsatz, das letzte Mal, nämlich bei der sogenannten Elevation, nämlich wenn die Gestalten der Leib Christi und das Blut Christi in die Höhe gehoben werden, werden sie beweihräuchert, um eben auch einen Hinweis darauf zu geben, als Akt der Anbetung, Gott selbst ist gegenwärtig. Ja. Die Elevation ist erst im Mittelalter in der Liturgie entstanden. Und zwar, wie gesagt, da hat die Liturgie ja stattgefunden, recht unbemerkt von den Gläubigen, die auch in der Kirche waren. Die haben dann immer so geahnt, was der Priester gerade macht. Er hat auch keine Lautsprecher gegeben und es war darauf angelegt, es ein bisschen zu verbergen. Aber irgendwann haben die gesagt, also nach der Wandlung würden wir schon gerne mal auch den Leib Christi kurz sehen. Ja? Also wurde er in die Höhe gehoben. Ja? Und dann der Kelch auch. Und dann habe ich gesagt, könnten wir es nicht ein bisschen länger sehen? Und dann ist genau das passiert, was bei Mose gemacht worden ist, hat sich dann herausentwickelt, dass der Priester von den Diakonen oft gestützt worden ist, damit er möglichst lange den Leib Christi in die Höhe halten kann, auch zu einer Zeit, wo die Leute viel weniger zur Kommunion gegangen sind als heute, damit man möglichst lange Jesus anschauen kann. Die Leute haben das genossen. Ja. Und dann hat man gemerkt, irgendwie geht das kommt die ganze Liturgie in Stocken. Ja, also die Elevation ist geblieben, aber dann nicht für Minuten oder noch länger. Aber daraus entstanden ist dann in Folge das, was wir heute als Anbetung kennen. Man sagt, wir wollen sozusagen die Fruchtheiligmesse fortsetzen, wie wir es am Montag ja immer machen. Der Leib Christi bleibt noch in unserer Mitte, wir schauen ihn einfach an und genießen seine Gegenwart. Ja. Das kommt von der Elevation bei der Messe. Am Ende sagt der Priester, Geheimnis des Glaubens. Wieder, ich weiß nicht, warum im deutschsprachigen Raum alles ein bisschen anders sein muss, wird das vom Diakon auch gesagt, das ist in römischen Liturgie eigentlich nicht so. Ist auch ein Fehler, müsste auch wieder geändert werden, glaube ich. War früher übrigens Geheimnis des Glaubens, hat der Priester innerhalb der Wandlungsworte gesagt, ja, aus dem alten Ritus, das ist dann sozusagen herausgenommen worden. Und ist nicht, wie es oft geschrieben wird, Geheimnis des Glaubens, Doppelpunkt, deinen Tod, der Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit, was ja heißen würde, aha, das ist also das Geheimnis des Glaubens, was wir machen, dass wir jetzt den Tod des Herrn verkünden. Nein, Geheimnis des Glaubens bezieht sich auf das, was jetzt geschehen ist. Die Wandlung ist vollzogen, das Opfer ist dargebracht, Das ist das Geheimnis unseres Glaubens. Ja, darauf wird hingewiesen. Und dann antwortet das Volk Gottes: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Heiligkeit. Also ausgehend von dem, was wir jetzt erlebt haben, was wir mitvollzogen haben mit unserem ganzen Leben, geben wir dieses Versprechen ab sozusagen. Wir setzen uns ein für das Reich Gottes. Ja. Sonst würde man es falsch verstehen. Hier in meinem Schott, interessanterweise ist es richtig, da steht Geheimnis des Glaubens, Punkt. Im Messbuch steht es falsch mit Doppelpunkt. Auch das wird vielleicht bei der nächsten Ausgabe geändert werden. Auch der Priester, wenn er stehend die Wandlung vollzieht, macht seine Kniebeugen, genau das. Früher war es sogar umgekehrt, da hat der Priester die Kniebeuge gemacht und dann ist die Elevation gekommen. Ja. Jetzt wird die Elevation gemacht und da macht der Priester die Kniebeuge. Aber auch der Priester setzt wieder, auch als der Gläubige, der er ist, ein Akt der Anbetung, ja, für Christus. Dann geht das Hochgebet weiter. Christus ist gegenwärtig und alle setzen sich nieder. Ob das logisch ist, aber gut. Jedenfalls, das Hochgebet wird setzt sozusagen fort und jetzt schon in der Anwesenheit Christi, des geopferten Lammes, der geschehenen Erlösung. Darum, gütiger Vater, darum, nicht bezieht sich auf die Wandlung, jetzt ist es geschehen, darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar. Das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Jetzt bringen wir die makellose Opfergabe dar, das Opfer Christi. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an, wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Also wir bitten Gottes, das Opfer anzunehmen und gehen zurück auf die allerersten, nicht? Abel war der erste Mensch, der Gott ein Opfer dargebracht hat, ja, mit den Folgen, die wir kennen, dass er dafür erschlagen worden ist. Abraham hat ein Opfer dargebracht, also er wird sozusagen durch die Zeiten Melchisedek, der Abraham begegnet ist, der König von Jerusalem eigentlich, das war Melchisedek. Die haben alle Opfer dargebracht und diese Vorbilder, wenn es gesehen, also die wurden von Gott, waren alle Gott wohlgefällig, bitte mach dieses Opfer, das wir jetzt darbringen, nimm es auch so an. Da verneigt sich der Priester und betet: Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit, und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Also das ist nochmal zusammengefasst, was ich vorher schon erklärt habe. Der Engel sind immer sozusagen die den Willen Gottes erfüllen, soll jetzt diese Opfergabe auf den himmlischen Altar tragen. Himmel und Erde sind eins. Und wir werden erfüllt mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Das geschieht, wenn wir die Heilige Messe feiern. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens, und die nun ruhen in Frieden, da kommt wieder eine Stille, wo man an die Verstorbenen denkt. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt verschiedene Arten von Menschen, aber ich persönlich bin kein großer Friedhofsgeher, aber es gibt Menschen, die fühlen sich am Grab von lieben Verstorbenen ihnen sehr nahe, schön, wunderbar, aber ich habe noch nirgendwo so eine innige Nähe zu Verstorbenen empfunden, wie bei der Feier der Heiligen Messe, bei diesem Teil, weil sie eine Wirklichkeit ist. Wir hoffen ja, dass unsere Verstorbenen bei Christus sind. Und ich bin jetzt bei Christus. Also wir sind wirklich beisammen. Ja? Das ist nicht irgendwie ein Symbol oder etwas, ein Gedanken, den man sich macht, sondern es ist eine Wirklichkeit. Ja? Also man darf wirklich sich mit den Verstorbenen bei Christus treffen, sozusagen. Also die Heilige Messe ist sicher der Ort, wo man ihnen am nächsten sein kann. Und man betet natürlich für sie auch, dass sie ganz ankommen können, wenn sie jetzt noch im Fegefeuer wären. Und dann werden noch einmal auch uns, deine sündigen Diener, der Priester schlägt sich wieder auf die Brust, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen Heiligen Und dann werden wieder einige Heilige aufgezählt. Und es geht also darum, dass wir sozusagen eintreten können, dass wir auch dieses Ziel vor Augen haben, zu dem Christus uns ja führen wird und will, dass wir eben mit den Heiligen auch einmal ans Ziel gelangen können. Der Abschluss des Hochgebetes ist die sogenannte Schlussdoxologie. Durch und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes. Alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine Zusammenfassung des Hochgebetes. Durch Christus, mit ihm und in ihm. Ja. Durch Christus ist die Welt erlöst worden. Wir machen das jetzt mit ihm. Ja. In ihm sind wir. Das bedeutet ja Christ zu sein. Wir begleiten Christus ja nicht nur irgendwie peripher, sondern wir leben in ihm und er lebt in uns. Und deswegen können wir jetzt Gott, dem allmächtigen Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre zukommen lassen. Ja, wir können ehren, wie es ihm wirklich gebührt, in Christus. Nur so können wir das machen. Aber das eben findet statt. Das wird in der Schlussdoxologie noch einmal ausgesprochen und auch sehr dramatisch, der Leib und Blut Christi, Gott Vater sozusagen, entgegengehalten. Ja, man kann richtig so, wir bringen dir dieses Opfer jetzt da, es findet statt. Es schließt dann gleich das Vater Unser an, dass wir beten. Das ist natürlich kein Zufall oder dass man gesagt hat, na, beten wir das halt auch irgendwann in der Heiligen Messe. Das Vater Unser ist ja das Gebet Christi, das er uns beigebracht hat, indem er alles das, was ich jetzt gesagt habe, auch zum Ausdruck kommt. Nämlich, dass wir mit ihm uns dem Vater hinschenken können. Wir könnten nicht Vater sagen, wenn wir nicht das Gebet Jesu beten könnten. Deswegen heißt es ja auch in der eigentlichen Einleitung, dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung, wagen wir zu sprechen. Wir wagen jetzt Gott unseren Vater zu nennen. Das wäre ein großer Fehler, so schulterklopfend sich an Gott heranzuwagen und sagen, ja, sei froh, dass wir jetzt überhaupt an dich denken. Wir wagen Gott unseren Vater zu nennen. Wir dürfen das aber auch, weil Christus uns das erlaubt, weil er uns mit hineinnimmt in seine eigene Kindschaft. Über das Vater Unser könnte man natürlich jetzt sehr, sehr lange noch sprechen. Das kann man vielleicht ein andermal machen. Es ist sehr schade, dass viele Priester den sogenannten Embolismus auslassen. Nämlich am Schluss des Vaterunsers wird nochmal wie eine Zusammenfassung, Embolismus heißt Zusammenwurf, also zusammengeworfen wird, nochmal die Gedanken des Vaterunsers aufgenommen und auch gebetet darum, führe uns nicht in Verwirrung und Sünde. Ich glaube, dass die Verwirrung eines der größten Probleme ist, die unsere Kirche heute hat. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass so viele den Embolismus nicht mehr beten, wo darum gebetet wird, dass die Verwirrung keine Macht bekommt, ja. Nicht nur die Sünde, das Böse, sondern dass die Leute einfach sich auch überhaupt nicht mehr auskennen. Ja, nicht mehr weiß, wo es eigentlich lang geht. Darum betet man, um dann abzuschließen mit der sogenannten Doxologie. Das ist so ein bisschen eine freundschaftliche Geste gegenüber dem Protestantismus, weil ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, warum. Es hat auch sehr große Bedeutung, dass das Vater Unser mit dieser Doxologie gebetet wird, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich muss mir das mal irgendwie erklären lassen, weil das ist ja nicht biblisch, sondern ist so etwas wie ein Rahmen für ein Bild. Ja? Wenn ich ein schönes Bild habe und einen goldenen Rahmen rundherum mache, damit das Bild zur Wirkung kommt, so kann man das verstehen, gibt es auch einen Schlusslobpreis beim Vater Unser, um sozusagen es auf ein Podest zu stellen. Das gibt es in der evangelischen Tradition. Es ist älter als Martin Luther, aber er hat das eben sehr gepflegt und jetzt ist es auch wieder durch die Liturgiereform in der katholischen Liturgie üblich geworden und das Vaterunser sozusagen damit abzuschließen. Also auch diesen Gedanken kann man natürlich haben, diesen ökumenischen Gedanken, wenn man so will, wenn man die Schlussdoxologie betet. Dann wird das Friedensgebet gebetet, wie so oft falsch übersetzt. Das Friedensgebet im Original ist ein Gebet an Jesus Christus. Jetzt heißt es, Christus hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Im Original heißt es, Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse. Ja. Und im deutschsprachigen Messbuch sind sehr viele Eigenriten durchgesetzt worden, die gibt es in anderen Ländern gar nicht. Ich weiß nicht, warum das immer sein muss. Macht die Liturgie, finde ich, nicht schöner, dass man immer noch andere Möglichkeiten hat. Also ich könnte auch sagen, gestern bin ich besoffen im Wirtshaus gesessen und da war ich nicht wirklich im Frieden und deswegen gibt es jetzt ein Zeichen des Friedens. Wäre möglich, anstatt den eigentlichen Text zu beten in Wirklichkeit. Es ist aber eben ein Gebet und nicht eine Mitteilung oder was. Ja? Liturgie ist eben nicht nur ein dauerndes Erklären, sondern wir beten gemeinsam. Schade, ich hoffe, dass das bei der Revision des Messbuches auch wieder korrigiert wird, dass es wieder ein Gebet wird, das an Christus gerichtet wird, der Frieden, dieser Friede, den er uns schenkt, uns zuteil wird. Und das ist es, was uns die Sicherheit gibt. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Wenn wir die Kirche voranbringen wollen, dann ist es nicht unser Verdienst und weil wir alle so toll sind, sondern trotz unserer Sünden geschieht es. Und es ist sehr schön, dass man betet, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Ich habe einmal in München konzelebriert und da war auch ein Priester, der hat alles immer umformuliert und so weiter. Ich habe noch nie erlebt, dass was Schöneres herausgekommen ist, aber er muss immer andere Worte verwenden und dieses Gebet hat er umformuliert. Bitte, Jesus, schau doch auf die vielen Christen, wie gut sie sind und nicht das, was die Kirche dauernd falsch macht. Der hat also genau das Gegenteil daraus gemacht. Ja? In Wirklichkeit ist die Kirche der Grund, warum wir uns Hoffnung machen können, weil Christus in dieser Kirche ist und ihr die Zusage gemacht hat, dass sie in der Wahrheit bleibt und dass durch sie er in ihr bleibt, also er in der Welt bleibt oder bei uns bleibt und nicht unsere Sünden. Diese Haltung, in diese sollte man kommen, also das wird eigentlich ausgedrückt. Und so muss man auch den Friedensgruß verstehen. Es ist ein großes Missverständnis zu glauben, dass der Friedensgruß jetzt die Versöhnung ist, die stattfinden muss, damit man sozusagen zur Kommunion gehen kann. Man muss ja versöhnt sein, um die Heilige Kommunion zu empfangen, dazu noch später. Aber diese Art der Versöhnung hätte längst vorher stattfinden müssen, spätestens beim Bußakt, wo ich auch die Brüder und Schwestern um Vergebung bitte. Der Friedensgruß, die Symbolik des Friedensgrußes ist es, dass der ersehnte Friede, den wir alle brauchen für unser Leben, in unserem Herzen untereinander, dieser Friede kommt von Christus. Den machen wir uns nicht selber, er kommt von Christus. Und deswegen ist es richtig, wenn man sagt, der Friede sei mit euch und mit deinem Geist, der geht dann an das Zeichen des Friedens und dass dann der Friede vom Altar ausgehend sozusagen in das Volk Gottes kommt. Es funktioniert nicht. Und das ist die Frage, wie sinnvoll es ist, sozusagen so zu machen, wie es jetzt geschieht, dass dann die Leute wild durch die Kirche rennen und Leuten die Hand schütteln und anderen bewusst nicht oder was weiß ich. So funktioniert es nicht. Ja, das ist nicht die Idee der Sache. Und natürlich sehr viel Unruhe hineinbringt, bevor es dann wieder sehr auf Christus zentriert wird. Auch da gibt es Überlegungen, es zu ändern in der Liturgie. Wir werden sehen, ob das stattfinden wird, also vom Heiligen Stuhl aus. Wir beten das Lamm Gottes dann und, es wird inzwischen nicht mehr überraschen, auch das ist falsch übersetzt, auf Lateinisch heißt es Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Und das heißt, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Was beten wir? Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Ist keine Kleinigkeit, aber was ist der Unterschied eigentlich? Die Sünde, da kommt man, die eine große Sünde, ja, das ist so die Struktur der Welt, da ist etwas schiefgelaufen. Nein, die Sünden, das sind meine Sünden, ja, meine Bösartigkeit von gestern, ja, meine Lüge, die nimmt Christus hinweg. Ja. Und ich verstehe nicht, warum man es immer anders machen muss. Es ist die konkreten Sünden, von denen werden wir erlöst, ja, die nimmt das Lamm Gottes weg. Dafür hat Christus ein Opfer dargebracht, um uns davon zu befreien, ja. Nicht nur prinzipiell, allgemein, irgendwelche Strukturen, sondern wirklich das Konkrete. Seien wir uns dessen bewusst. Während das gebetet wird, geschieht etwas sehr Dramatisches. Und zwar nimmt der Priester den Leib Christi, hochverehrt, beweihräuchert, Kniebeugen haben wir gemacht, das Leib Christi, wir haben ihn angebetet, er wurde erhoben und angebetet. Was geschieht jetzt mit diesem Leib Christi? Der Priester nimmt den Leib Christi und zerbricht ihn. Ja. Ich habe das einmal sehr eindrücklich erlebt bei der Messe, wie ich das jetzt hier auch mache, mit meinen alten Pfarrer noch, mit den Erstkommunionkindern, weil da gibt es halt immer wieder welche, die die Messe sonst nicht so oft mitfeiern, damit sie das auch vor der Erstkommunion mal wirklich miterlebt haben und ihnen erklärt hat. Und also wirklich, das ist jetzt wirklich dann der Leib Christi, es ist wirklich Jesus, ja, es ist nicht nur ein Symbol, es ist wirklich Jesus, verstehen die Kinder dann relativ rasch. Und einmal habe ich gefreut, weil ich gemerkt, dass ich es wirklich verstanden habe in einer kleinen Kapelle. Also, Lamm Gottes, ich habe ihm nicht alles erklärt, damit es nicht zu viel wird, nimmt das Hostie, zerbreche es. Und einer ganz erschrocken, es hat sich Jesus zerbrochen. Ja? Der hat wirklich kapiert, was da passiert. Und das soll auch dramatisch sein. Mir ist einmal eine sehr fromme ältere Dame, ist schon verstorben, gesagt, das geht immer durch und durch. Das war immer ganz nah beim Mikrofon, hat man Krach immer gehört. Ja? Das geht ja durch und durch. Ja? Sie weiß eh, dass der Christus nicht nochmal leidet und so. Aber genau das sollte passieren. Ja? Das ist ein ganz einfaches Zeichen, das aber wirklich ausdrückt, was Christus da tut. Er lässt sich für uns zerbrechen. Ja? Und je mehr wir ihn vorher, das Allerheiligste, anbeten und verehren, desto deutlicher wird auch dieses Zeichen dann. Christus wird zerbrochen. Ja? Das kann man ruhig wahrnehmen, ja? Bewusst wahrnehmen, wenn wir noch nicht durch die Kirche laufen, um den Friedensgruß zu spenden. Entschuldigung. Dann gibt es einen ganz kleinen Ritus, der stattfindet, von meistens unbemerkt. Und zwar wird, nachdem die Hostie gebrochen worden ist, ein kleiner Teil abgebrochen und in den Kelch versenkt. Dieser Ritus kommt aus der römischen Stadtliturgie. Und zwar jedes Mal, wenn der Papst die Heilige Messe dort gefeiert hat. Rom ist eingeteilt in 7 Diakonien, so wie Stadtbezirke ungefähr. Wenn der Papst die Heilige Messe gefeiert hat und zeitgleich in den Diakonien auch die Heilige Messe gefeiert worden ist, wurden dann von der päpstlichen Liturgie Diakone mit jeweils einem Teil der Hostie, dem Leib Christi, aus der Liturgie des Papstes ausgeschickt. Die wurden dann in die Diakonien der Stadt geschickt und haben diesen Teil der Hostie dort in den Kelch versenkt, sozusagen schon die Messe gefeiert worden ist. Einfach um auszudrücken, das ist ein Opfer, das wir alle gemeinsam feiern. Also eigentlich toll, dass das eine Stadt geschafft hat, dieses Zeichen der Einheit herzustellen. Jetzt passiert es immer noch, im eigenen Kelch sozusagen. Aber das ist der Gedanke dahinter, das eine weltumspannende Opfer, das hier gefeiert wird, das die ganze Kirche gemeinsam feiert. Ja. Wir machen da keine Privatveranstaltung hier im Pressbaum, es ist das eine Opfer der katholischen Kirche, der Welt, Jesu Christi, das hier gefeiert wird. Wieder betet der Priester ein stilles Gebet, gibt es 2 zur Auswahl, aber er kann beten, den Empfang deines Leibes und Blutes bringen wir nicht Gericht und Verdammnis, sondern Segen und Heil. Das geht einem schon durch und durch. Warum soll der Empfang Jesu Christi mir Gericht und Verdammnis bringen? Bitte? Ja, die essen nicht das Gericht, sagt Paulus, aber Gericht und Verdammnis ist, wenn ich die Heilige Kommunion unwürdig empfange, dann wird mir daraus nicht heil, sondern dann bringt es mich von Christus weg. Völlig klar, nicht? Ich werde später vielleicht darüber sprechen, aber dem Priester wird das sehr eindrücklich in Erinnerung gerufen durch dieses Gebet. Bist du wirklich vorbereitet auf den Empfang der Heiligen Kommunion? Ja. Bringst du Heil oder bringst du Verdammnis? Gericht und Verdammnis. So. Auch hier werden nochmal die Glocken geläutet, bevor wieder ein wichtiger Teil kommt, nämlich wieder wird der Leib Christi, ein Teil der Hostie jetzt eben, dem Volk Gottes gezeigt, mit den Worten, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Auch das aus der Bibel, das sind die Worte Johannes des Täufers. Er ist aufgetreten als der Vorläufer, um alle Menschen darauf hinzuweisen, jetzt kommt Christus. Und genau das findet ja statt. Jetzt kommt Christus. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das hat Johannes der Täufer den Menschen zugerufen, um sie einzuladen, sich auf die Ankunft Jesu vorzubereiten. Und wir alle antworten daraus mit einem Satz aus dem Heiligen Evangelium. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort. So wird meine Seele gesund, beten wir heute. An anderer Stelle, das ist der römische Hauptmann, der um die Heilung seines Dieners gebetet hat und gesagt hat, ich bin gar nicht würdig, dass du zu mir kommst. Aber wenn du sagst, Jesus, dass er gesund wird, dann wird er gesund, weil das ist ich glaube an dich. Eine unglaublich demütige Haltung, die klarstellt, ich habe es nicht verdient, dass du jetzt zu mir kommst. Ich bin sicher nicht würdig. Du kannst aber alles machen. Du, wenn du willst, wird mein Diener sofort gesund und wir beten eben jetzt, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Also, römische Hauptmann wurde von Jesus ja sehr gelobt. So einen Glauben habe ich in Israel nirgends gefunden, sagte er über ihn. So ein Heide. Also die Worte eines heidnischen Hauptmanns, er ist später sicher Christ geworden, glaube ich einmal. Aber die wird heute in der Liturgie verwendet, um uns in diese richtige Haltung zu bringen, nicht weil ich das verdient habe, weil ich ein Recht auf was habe oder sonst etwas oder wenn ich das einfordere, ich bin völlig unwürdig, die Heilige Kommunion zu empfangen, aber wenn du willst, Jesus, sag nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Die Liturgie hilft uns, in die richtige Haltung zu kommen, die von Jesus so gelobt wird. Was ich sehr gern habe, ist dann nach der Kommunion, Vers, der in der Liturgie jeden Tag anders ist, wo es oft nur ein Satz Jesu ist, der uns da mitgegeben wird, dann vor dem Empfang der Heiligen Kommunion. Der geht oft durch Mark und Bein, weil er sehr konkret auch irgendwie auf persönliche Situationen Bezug nehmen kann. Das kann man erleben. Der Kommunionempfang, wie er jetzt stattfindet, ist auch neu geregelt worden durch die Liturgiereform. Früher hat man nichts gesagt, da hat der Priester ein Kreuzzeichen gemacht, man hat sozusagen einen eucharistischen Segen empfangen mit dem Leib Christi. Und er hat auf Latein gesagt, der Empfang des Leibes Christi bewahre dich für das ewige Leben, glaube ich. Ja. Nein, Corpus Christi custodiet te in vitam aeternam, also der Leib Christi bewahre dich für das ewige Leben und hat die Kommunion empfangen. Jetzt ist es sehr viel schlichter, der Leib Christi, und der Kommunikant antwortet Amen. Das ist, also man nimmt, es ist ein Akt der Anbetung, Amen, eine Zustimmung. Also ich anerkenne, also ich glaube daran, dass Jesus gegenwärtig ist, und Amen ist mehr, nicht nur ja, ich glaube es eh, sondern so wie Jesus sich jetzt an mich verschenken will, möchte auch ich mich an ihn verschenken. Und das ist wichtig, dass man auch wirklich in dieser inneren Haltung ist, dass man wirklich sich bewusst macht, was da geschieht. Niemals, kein einziges Mal sollte man einfach so zur Heiligen Kommunion gehen, ohne sich Gedanken darüber zu machen oder weil sonst irgendwie die anderen nicht auch gehen oder sonst etwas. Das wäre furchtbar. Das wäre eine unglaubliche Lieblosigkeit und noch weniger natürlich, wenn man nicht im Stand der Gnade ist, wie das so schön heißt, nämlich wenn man eine schwere Sünde noch nicht gebeichtet hat, dann kann man nicht zur Kommunion gehen. Ja? Und da sollte man sich nicht so schnell irgendwie davon dispensieren, dass man sagt, na, ich weiß, weil am Sonntag nicht in der Messe ist, ja wurscht, geht trotzdem. Nein, da muss man beichten gehen, sonst wird daraus etwas wirklich Liebloses. Ja? Also das Gebet, das der Priester betet, dürfen die anderen auch beten, damit werde mich nicht Gericht und Verdammnis, sondern Segen und Heil. Dass man wirklich sich bewusst macht, ich möchte eine ganze Entscheidung für Christus treffen. Und oft kann es sein, dass wenn man mal vielleicht verzichtet darauf, die Heilige Kommunion zu empfangen, weil man merkt, das stimmt was nicht. Ich bin mit jemandem noch nicht versöhnt. Ich bin nicht im Stand der Gnade. Ich will gar keine ganze Hingabe leben. Dass man einmal nicht geht, das kann ein Schritt auf Jesus zu sein, als gedankenlos die Heilige Kommunion zu empfangen. Das wäre furchtbar. Auch da hilft natürlich die äußere Form. Also ich finde es ganz gut, wenn man wieder in Erinnerung gerufen bekommt, dass was die ursprüngliche Form ist, ist kniend mit dem Mund die Heilige Kommunion zu empfangen. Zusätzlich wurde auch erlaubt, die Heilige Kommunion stehend zu empfangen, auch mit der Hand. Ja, das ist in vielen Ländern, ich weiß nicht, es gibt glaube ich immer noch Länder, wo es nicht erlaubt ist, das haben die einzelnen Bischofskonferenzen sozusagen dann zugelassen. Die eigentliche Form ist immer noch kniend mit dem Mund. Was ich persönlich am schönsten finde, weil es einfach auch ausdrückt, dass, was da geschieht. Ja. Aber wie gesagt, also alles, was bei uns erlaubt ist, ist erlaubt. Die Haltung muss immer die richtige sein. Nicht? Also nicht, dass ich sage, ich hole mir da was ab und ich habe ein Recht drauf. Also es muss immer die Haltung der Anbetung sein, in der man die Heilige Kommunion empfängt. Übrigens, das ist völlig abgekommen, wenn man sich nicht niederkniet zur Heiligen Kommunion, muss man, bevor man die Heilige Kommunion empfängt, einen Akt der Anbetung setzen, nämlich körperlich, also eine Kniebeuge machen oder sonst etwas. Wenn man nicht kann, eine tiefe Verneigung oder sonst etwas. Also das sollte nie fehlen. Das könnte man jetzt weiter besprechen, aber das ist sozusagen nur mal am Rande bemerkt. Nach der Heiligen Kommunion, finde ich, kommt eine besonders heilige Zeit. Es ist interessant, dass die Heilige Messe, die Liturgie der Heiligen Messe, zu diesem Höhepunkt hinsteuert und nach der Heiligen Kommunion ist relativ rasch aus, ja, die Heilige Messe. Aber man könnte die Zeit nach der Heiligen Kommunion, wenn man sie empfangen hat, wirklich noch nützen für persönliches stilles Gebet, vielleicht auch nicht nachher sofort aus der Kirche hinauslaufen, dass man einfach sich bewusst macht, was da passiert ist. Aber gleichzeitig wird auch klar, dass wir Christus empfangen haben, auch um ihn in die Welt hinauszutragen natürlich. Das ist kein Zufall, dass dann eigentlich mit dem Höhepunkt wir sozusagen hinausgeschickt werden. Ja? Aber die Stille kann man wirklich auch verwenden. Beim Schlussgebet wieder, eigentlich die richtige Haltung wäre da stehen, weil es ja unser aller Gebet ist, Verkündigungen kann es geben, werden wir dann mit dem Segen hinausgeschickt wieder in die Welt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit Eltern, die ihr Kind auf eine Reise schicken und ihm noch ein Bussi geben oder vielleicht ein Kreuz auf die Stirn. Bevor uns der liebe Gott hinauslässt in die Welt, er gibt uns noch seinen Segen. Nicht? Also wieder hören wir das Dominus Vobiscum, der Herr ist mit euch, der Herr sei mit euch. Christus ist wirklich da, wir haben ihn empfangen. In zweifacher Hinsicht vielleicht, einerseits wir tragen ihn in die Welt hinaus, zweiter Aspekt auch, wir können Christus in der Welt begegnen. Das ist eine echte Gegenwartsweise Christi, ihm, wie es Jesus sagt, in seinen geringsten Brüdern und Schwestern zu dienen. Also die Menschen, denen wir unsere Liebe erweisen können, in ihnen können wir Christus begegnen. Dafür sind wir sozusagen jetzt auch gestärkt worden durch die Feier der Eucharistie. Das Letzte, was wir zu hören bekommen, ist, geht hin in Frieden. Wieder, geht hin, geht zur Frieden, ist jetzt alles wieder in Ordnung. Ite missa est, heißt das auf Lateinisch. Geht, ite, missa est, das ist eine Sendung. Ja, das ist hochdramatisch. Und bei uns ist alles ein bisschen verflacht. Ich weiß nicht warum. Ja, aber man kann sich sehr bewusst machen, dass, was damit gemeint ist. Wir werden sozusagen hinausgetrieben in die Welt. Jetzt geht's, macht's. Ja, jetzt habt ihr eure Sendung. Ja. Bringt Christus in die Welt. Ja, das ist nicht, jetzt ist eh wieder vorbei und so. Und jetzt gibt es einen Frieden. Gell, soll nichts passieren. Es soll was passieren. Das ist jetzt mal sehr kurz gefasst gewesen, sozusagen, was man äußerlich irgendwie mitfeiert. Bei der Mitfeier der Heiligen Messe erleben kann. Vielleicht noch ein paar allgemeine Gedanken über die Mitfeier der Sonntagsmesse und überhaupt. Der Zweite Vatikanische Konzil, oft schon zitiert, sagt ja, die Eucharistie ist Quelle und Gipfel christlichen Lebens. Die Gemeinde baut sich durch die Feier der Eucharistie auf. Es gibt also nichts, was für eine Pfarrgemeinde, für eine christliche Gemeinde wichtiger sein kann, als die Feier der Heiligen Eucharistie. Ganz logisch muss es so sein. In ihr findet ja alles statt. Da findet die Erlösung statt. Hier ist Christus. Man empfängt Christus. Das ist ja nicht ein bisschen was, was wir empfangen. Wir empfangen alles. Wir empfangen die Quelle. Allen Guten, alles Guten. Und gleichzeitig den, auf den die ganze Welt hinzielt. Quelle und Gipfel christlichen Lebens. Also da gibt es nicht mehr. Deswegen ist es ein völlig absurder Gedanke, zu glauben, dass man die Eucharistie durch irgendetwas anderes ersetzen könnte. Geht nicht. Völlig ausgeschlossen. Kirche baut sich durch die Eucharistie aus. Wir müssen alles daran setzen, damit wir wirklich die Eucharistie feiern und sie fruchtbar feiern können und am Sonntag wirklich sozusagen als ersten Tag der Woche unser ganzes Leben von der Feier der Eucharistie ausgeht. Es gibt nach wie vor bitte die Sonntagspflicht, ein Wort, das viele nicht gern hören. Als Katholik ist man verpflichtet, am Sonntag die Heilige Messe mitzufeiern, außer ich bin wirklich verhindert. Ich liege krank im Bett oder es gibt Umstände, ich pflege jemanden, der krank ist oder bin in Umständen, wo es sonst nicht geht. Ja. Völlig klar, ja, es wird nie etwas gefordert, was nicht geht, aber nicht, weil ich halt einen Ausflug mache. Ich muss meinen Sonntag nach der Eucharistie planen und nicht umgekehrt. Ja. Schauen wir, wo es noch hineinpasst. Das sagt sehr viel über meine Beziehung zu Christus aus. Also das kann sich jeder danach überprüfen. Ich habe eine rührende Geschichte einmal erlebt im dritten Bezirk oder halt gehört davon. Familie, die immer mit ihren Kindern gekommen ist und das, wie es halt immer ist mit Familien, die Kinder ein bisschen mühsam und dann sind ein bisschen zu spät gekommen und so weiter, weil die Kinder halt getrödelt haben und wie es halt ist, nicht? Und einmal sind sie ohne ihre Kinder gekommen. Die waren so zwischen, weiß ich was, ich weiß nicht genau, zwischen 6 und 12 oder so. Und ihre Freundin hat sie nachher, wie sie ins Café ausgegangen sind, nach der Messe gesagt, wo sind eure Kinder? Die sind zu Hause. Ich sagte, aha, wieso? Die wollten heute nicht, das war so mühsam in der Früh, haben sie gesagt, wir wollen nicht und warum müssen wir wieder in die Kirche gehen und so. Haben wir ihnen gesagt, gut, bleibst du zu Hause. Ja, gut, also sind sie rausgeblieben. Und dann sind sie nachher mit Freunden im Café ausgesessen und die ganze Zeit hat das Handy geläutet. Also, wo seid ihr jetzt? Naja, wir sitzen doch gemütlich im Café aus. Na, was macht ihr jetzt? Und dann sind die Eltern lustig geworden und haben gesagt, wir gehen jetzt wahrscheinlich in den Wurstelbrat. Warum? Ja, gut, dann holst du uns ab. Ich sagte, nein, wieso? Na, wieso? Seid ihr schon fertig? Nein, das ist unsere Sonntagsplanung. Unsere Sonntagsplanung ist Messe und nachher ein schönes Programm. Ihr wolltet heute eure Sonntagsplanung machen. Und haben wir zu Hause sitzen lassen, die Kinder. Ja, der 12-Jährige hat sich mit dem 6-Jährigen geschaut, dass der nichts Böses ansteckt. Sehr viel Witz. Ja. Aber eigentlich toll. Nämlich, der Sonntag sollte gestaltet sein von der Gegenwart Christi. Ne? und nicht irgendwie vermessen und dann passiert noch was anderes. Es ist irgendwie ein gemein, das gehört zusammen, nicht? Also das sollten wir nicht spielen. Wenn das verloren geht, haben wir alles verloren. Ja? Wie sollten wir die Heilige Messe mitfeiern? Wenn wir uns bewusst sind, was hier geschieht, nämlich die gegenwärtige Setzung des Kreuzes Opfers Christi, wissen wir auch gleich, in welcher Weise wir dabei sein sollten. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, aber man kann sich das wirklich mal vorstellen. Ich lebe zur Zeit Jesu, mein Heiland stirbt für mich am Kreuz, um mich zu erlösen. Will meine Nähe, braucht meine Nähe, damit ich ihm stärke. Und ich denke mir, naja, ich wäre schon rechtzeitig gekommen, ich tue jetzt noch ein bisschen länger frühstücken, weil ich komme schon rechtzeitig, bevor er dann stirbt. Also die Viertelstunde geht sich schon noch aus und so nicht. Und dann gehe ich hin und dann plaudere ich mit ein paar Leuten, gell, nachher kann ich immer noch zum Kreuz schauen und so nicht. Oder dann stehe ich ein bisschen gelangweilt dort herum und mokiere mich darüber, dass vielleicht die Maria Magdalena ein komisches Kleid anhat oder was weiß ich. Absurd, ja, was so furchtbar, lieblos. Aber das kann schon sein, dass wir so die Sonntagsmesse mitfeiern. Ah, heute komme ich ein bisschen später, nicht? Und was sagt der schon wieder? Und dann, boah, der hat falsch gesungen und sonst etwas. Irgendwelche Äußerlichkeiten, anstatt mich um das Eigentliche zu bemühen. Ja? Wenn ich wissen will, wie ich die Heilige Messe mitfeiere, sollte ich mir bewusst sein, dass ich dabei bin, dass Christus für mich alles hinschenkt, um mich zu erlösen. Ja? So wie wenn ich unter dem Kreuz stehe, muss ich bei der Messe dabei sein. Und ich muss es innerlich mitvollziehen wollen, so wie die Mutter Gottes das macht. Die ist ganz mit ihrem ganzen Herzen bei ihrem Sohn gewesen, hat mit ihm gelitten auch, ja, wie eine Mutter halt leidet, wenn ihr Kind am Kreuz stirbt und so weiter. Das zweite Vatikanische Konzil spricht von einer Participatio Actuosa, nämlich da war eine Reform notwendig in der trinitinischen Liturgie, hat der Priester die Messe gefeiert und die Leute waren anwesend. Die haben auch die Körperhaltungen nicht mitgemacht und so weiter. Der Priester hat das gemacht, man war dabei. Ja? Man hat auch die Messantwort nicht gegeben, es hat der Ministrant gemacht, man war anwesend. Die Liturgiereform wollte genau das, dass man die Messe selber feiert. Aber dann müssen wir es auch machen. Dann ist es ein bisschen anstrengender. Dann müssen wir aufstehen, uns niederknien, dabei sein, mit unseren Gedanken dabei sein. Es ist sehr viel anstrengender. Aber das ist genau das, was mit Participatio Actuosa gemeint ist. Nicht irgendein Aktivismus, dass man irgendwelche neuen Dinge erfindet und Participatio Actuosa ist erst dann gegeben, wenn wir unseren Gabenbereitungstanz rund um den Altar machen oder sonst etwas. Es wirklich mitzuvollziehen, mitzusingen, auch eine Rolle wahrzunehmen, die Lesung zu lesen oder sonst etwas, ist eine echte liturgische Handlung auch, die wir haben. Die innere Haltung natürlich, in der wir dabei sind. Jeder soll seinen Part sozusagen erfüllen. Und dazu gehört eben auch, dass wir, damit möchte ich schließen, wirklich schauen, dass wir alles daran setzen, dass die Liturgie würdig stattfinden kann. Das hat auch mit äußeren Dingen zu tun. Man kann es wirklich vergleichen mit einer Wohnung, in der man wohnt. Ich glaube, niemand von uns würde sagen, ist ja egal, ob schmutzig oder sauber ist, ob schön eingerichtet ist oder nicht, ob es aufgeräumt ist oder nicht. Das ist ja Hauptsache, dass wir haben da alle Platz drin und da darf man nicht zu kleinlich sein. Nein, gerade davon lebt auch eine Familie, dass man schaut, erstens, dass sie vielleicht eine gewisse Ordnung hat, die nicht jeden Tag anders ist. Ja, auch die Liturgie kann eine große Stütze sein, indem sie eben nicht sich ständig verändert. Ja, müssen wir uns vorstellen, wie wäre das, wenn ich in meine Wohnung komme und mein Ehepartner stellt jeden Tag die Möbel um? Ja, furcht, unerträglich. Ja. Aber in der Liturgie wird das dann gemacht oft. Das ist eben nicht schön, das bringt nicht, führt nicht zum Frieden. Das ist, ja. Also, ordentlich bleibt, dass es schön ist, auch dass wir uns bemühen um die schönen Materialien, dass wir nicht sagen, Jesus ist so bescheiden, es muss möglichst schäbig sein. Nein, es darf ruhig auch wertvoll sein. Ja. Ich beobachte es immer wieder, Menschen, die sich um auch wertvolle Dinge bemühen in der Liturgie, das fehlt den Armen nicht. Die haben oft besonders, also da passiert auch besonders viel oft auch für die Armen. Ja. Ein heiliger Franziskus hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass die liturgischen Dinge, der wertvolle elfenbeinerne Dinge gehabt und weiß ich was, goldene Geräte, das muss wirklich wertvoll sein. Und er hat selbst so arm gelebt, nicht? Und alles den Arm gegeben. Für die Liturgie hat er das Wertvolle verwendet. Das ist kein Gegensatz. Dass man auch wirklich sich darum bemüht, das hat Benedikt XVI, das war ein großes Thema von ihm, dass echte Kunst stattfindet. Nicht Kunst kommt von Können, nicht vom Wollen, sonst würde es Wunst heißen, hat einmal jemand gesagt. Nicht, weil es eh nicht gemeint war, es sollte schon auch irgendwie einen objektiven Wert haben, was man in der Kirche einsetzt. Nicht jedes Fingerfarbenbild oder was ist sofort liturgisch geeignet. Auch die Musik, der Gesang muss eine Qualität haben. Immer muss es natürlich die Qualität dadurch, dass es etwas Echtes ist. Ja. Also ich habe jetzt gehört, irgendwo in Österreich hat man eingebaut, ich glaube in Österreich, eine automatische Orgel, also eine echte Orgel, die haben keine Organisten gefunden, gibt's. Und da drückt man auf den Knopf und die Orgel spielt automatisch das Stück im echten Orgelpfeifen. Völlig absurd, dass, wenn ein nicht so guter Organist dort sitzt und wirklich spielt, ist es besser. Oder jemand, der von CD etwas spielt, unerträglich. Liturgie ist echt Liturgie. Ja, dann muss man schauen, dass man eine findet. Nicht wir machen das, nicht wir machen die Liturgie findet statt. Wir müssen hineinfinden in die Liturgie. Und das Größere, es geht nicht um das Äußere immer nur, sondern das Äußere ist eine Hilfe dafür, dass wir das Wesen, das Innere immer mehr erfassen. Wirklich erfassen werden wir es erst können, wenn wir einmal im Himmel sind.